Klimanotstand, es geht um den Hambacher Forst, es geht darum, wie es da drin auszuhalten ist gerade, würde ich sagen. Von daher, unsere nächste Speakerin möchte nicht, dass ihr Name genannt wird, deshalb, her name is not important, über den Hambacher Forst. Einen großen Applaus bitte.
Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Es ist wirklich schwer, euch von hier zu sehen, aber wir kriegen das hin. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe, glaube ich, selten vor so vielen Leuten und dann auch noch live im Internet gesprochen. Also helft mir gerne. Vielleicht am Anfang, warum bin ich vermummt? Hat mehrere Gründe. Einerseits, also es soll nicht respektlos euch gegenüber sein, sondern eher solidarisch mit denjenigen Leuten, die sich nicht unvermummt zeigen können. Also wir sind von Repression betroffen, von Kriminalisierung betroffen im Hambacher Forst. Und das ist eine Art, uns ja davor zu schützen und andererseits sich auch zu trauen, vor so vielen Leuten zu sprechen. Genau. Ich stehe hier als eine Person aus dem Hambacher Forst oder Hambacher Wald. Ich spreche für mich. Wir haben keine Leute, die für den Wald sprechen. Und keine Sprecherin. Also ich erzähle euch meine Perspektive auf die Geschichte, auf die Geschehnisse. Und es kann sein, dass, oder ich bin überzeugt davon, dass andere Leute ganz andere Sachen erzählen würden, ganz andere Sachen spannend finden. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich keine Repräsentantin bin. Ja, ich werde euch heute erzählen vom Hambacher Wald und dem dortigen Widerstand gegen Braunkohle und die weltweite Klimakrise. Das hat viele Facetten. Es geht einmal um die Region. Wir werden uns gleich in einem kurzen Video angucken, wie das aussieht, so einen Braunkohletagebau vor der Nase zu haben. Wir kriegen einen kleinen Einblick in das Leben im Wald in den Baumhausdörfern. Ich werde kurz darauf eingehen, wie das ist, in so einer Besetzung zu leben. Wald und Wiese sind von uns besetzt worden, beziehungsweise von den ersten Leuten im Jahr 2012. Es gibt in der Region auch viele Dörfer, die durch den Braunkohletagebau und die Verhältnisse dort bedroht sind. Also Dörfer werden abgebaggert. Das bedeutet auch, dass Menschen enteignet werden. Und wir haben seit 40 Jahren Leute, die dort aktiv sind. Und der Widerstand ist wirklich sehr vielfältig. Dass wir als Besetzung seit 2012 dazugekommen sind, hat gerade durch die Räumung im letzten Jahr die Aufmerksamkeit massiv gesteigert. Aber der Widerstand ist eigentlich schon sehr lange dort vor Ort präsent. Genau. Und vielleicht kommen wir auch noch zu ein paar technischen Sachen. Ich hoffe auch, dass ihr ein paar Ideen mitgebracht habt und nicht nur ich hier vorne stehe. Genau. Darüber können wir heute reden. Der Hambacher Wald ist an dem Tagebau Hambach. Der ist bei Aachen, Köln, die Nummer 1 im Rheinischen Revier. Es gibt aber auch noch andere Tagebaue in Deutschland und drumherum. Das ist eine Karte, die euch kurz einen Überblick gibt. Wenn ich darüber rede, ist das tatsächlich nur ein Ort in Deutschland, wo der Widerstand gerade aktiv ist. Ihr seht, dass bei Leipzig-Halle auch ein brauner Fleck ist. Genau. Dort war jetzt gerade Anfang August auch ein Klimacamp. Jetzt gerade im Rheinischen Revier ist auch das Klimacamp im Rheinland. Und ich zeige euch jetzt einmal ein Mobilisierungsvideo, wo ein paar Bilder die Situation ganz schön beschreiben. Los geht's.
We'll be right back.
Ja. Da muss ich noch mal ein bisschen springen. Moment. Und zwar. Das ist ein Ausschnitt aus dem dreiteiligen Film Hambacher Forst, Hoch- und Tiefbau. Den könnt ihr einfach so im Internet angucken. Und ich zeige euch einen Einblick in das Dorf Beachtown, was durch Brücken verbunden ist. Bar. Es wurde geräumt im Zuge der Räumung September, Oktober 2018. Ja, der Wald, den ihr jetzt gerade in Ausschnitten seht, ist eigentlich 12.000 Hektar groß gewesen, war dort seit der letzten Eiszeit und die Bäume dort sind bis zu 300 Jahre alt. Das, was jetzt noch steht, sind 500 Hektar Rest eines sogenannten Stieleichen-Hainbuchen-Maiglöckchen-Waldes. Das ist sehr besonders und nach EU-Richtlinien auch schützenswert, aber Deutschland müsste es anmelden bei der EU. Ist halt dieser Tagebau daneben. Da wurde in den 60er Jahren mal gesagt, das wird alles RWE gegeben. Deswegen gibt es bis heute diese rechtliche Grundlage, dass die das abbaggern dürfen. Ihr habt gesehen, die Tagebaukante ist gefolgt von so ein bisschen Fläche, wo keine Bäume mehr sind. Und dann fängt der Wald an. Der heutige Zustand ist, dass diese Kante zwischen Wald, also Rodungskante, wo die Bäume schon gefällt wurden, und Baggerloch unter 100 Meter sind und die Bagger baggern täglich weiter ran. Das ist sehr gefährlich für den Wald und auch die Dörfer, die noch dort sind, sind dadurch bedroht. Die Menschen müssen wegziehen. Es hat auch gerade für die Menschen in den Dörfern viele Folgen. Also es ist halt eine gesundheitliche Last, ist sozial und emotional natürlich anstrengend, die Heimat verlieren zu müssen, weggeschickt zu werden, im Zweifelsfall enteignet zu werden und das Gefühl, was dort vorherrscht, ist, dass RWE statt irgendeiner Landesregierung das Sagen hat. Also es gibt den Slogan NRWE, als RWE regiert statt des Landes NRW. Wir haben gerade im letzten Jahr viele Hausbesetzungen in den Dörfern gesehen. Die gehen auch nach wie vor weiter. Gerade in den letzten Wochen wurden auch wieder Häuser besetzt, um dort vor Ort die Menschen zu unterstützen, die sich entscheiden, bleiben zu wollen. Wir haben die Waldbesetzung und man sieht es hier auf dem Bild ganz oben rechts, ist so ein kleiner Streifen Häuser und Wohnwegen und Zelte. Das ist die Wiesenbesetzung, die sich direkt an den Wald anschließt. Ihr seid auch dort herzlich willkommen, das werde ich auch später nochmal sagen, bevor ich es vergesse. Dort findet Ende September ein Skillshare-Camp statt, wo wir auch 2 Wochen Workshops und Diskussionen machen. Genau, nebenan im Ort Bühr ist eine BürgerInneninitiative, die Bührer für Bühr, die am Anfang dort vor Ort aktiv waren und zusammen mit Leuten, die gesagt haben, sie besetzen den Wald, gab es 2012 dann dieses Waldfest, wo die ersten Plattformen hochgezogen wurden. Seitdem wird jeden Winter von Oktober bis Ende Februar versucht, diese Rodung zu stoppen. Ihr habt gesehen, die großen Maschinen und Polizeiaufgebot, die dann kommen und die Bäume fällen. Die letzten 2 Rodungssaisons wurde das fast vollständig geschafft, sie zu verhindern, auch durch Gerichtsbeschlüsse. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Links vom Bild ist Norden. Die nördlichen 200 Hektar von diesen 500 Hektar sind also rodungsbedroht, auch im nächsten Winter wieder. Erzähle ich jetzt, was haben wir, 2019? Nee, jetzt nicht, nächstes Jahr. eventuell wieder. Ich habe erwähnt, wir haben verschiedene Baumhausdörfer, wo eine Handvoll Baumhäuser zusammenstehen und die Menschen dort zusammenleben. Wir haben auch noch ein Hambi-Camp und eine Mahnwache, wo ihr Informationen bekommt. Und ein wichtiger Termin ist immer der monatliche Waldspaziergang. Da kommen viele Menschen in den Wald, um sich selber ein Bild zu machen, wie sieht das da eigentlich aus, andere Eindrücke zu kriegen als nur von ihren Lokalzeitungen. Und da entstehen viele Gespräche, wo spannende Fragen diskutiert werden können mit Leuten, die auch noch nie im Wald waren, sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Auch für uns immer spannend, den Austausch zu finden, wenn wir gar nicht so viel aus dem Wald rauskommen. Ich würde kurz eingehen auf die Räumung im letzten Jahr. Ihr habt auch in den Bildern gesehen, dass es Barrikaden gibt im Wald. Das schützt uns vor reinrockender Polizei und RWE-Securities. Es finden tatsächlich häufiger Bodenräumungen statt, also dass Küchen etc., die am Boden gebaut sind, zerstört werden und alles als Müll deklarierte dann weggeschafft wird. Was letztes Jahr besonders war, war eine Räumung komplett des ganzen Waldes von Baumhäusern. Das gab dazu vielfältigen Widerstand. Also Menschen waren auf den Baumhäusern, auf den Bäumen, zwischen den Bäumen, in Seilen. Es gab Menschen, die sich angelockt haben in Betonvorrichtungen, Armreihen, Handschelle drum und dann muss erstmal ein paar Stunden lang da kompliziertes gelöst werden durch technische Einheiten. Es gab auch einen Tunnel genannten Schacht, der bis 10 Meter unter die Erde ging, wo sich festgekettet wurde. Das heißt, es musste eine Räumung unter der Erde stattfinden. Um zu verhindern, auch dass große Maschinen da reinfahren können. Es wurde allein für die Maschinen, die zur Räumung notwendig waren, viele Bäume gefällt. Wir hatten Tripods auf den Wegen, also so 3 Beine, wo Menschen sich drauf befanden. Es gab viele Menschen, die auch für Sitzblockaden gekommen sind, die einfach im Wald unterwegs waren und überall präsent waren, auch später, um mehr zu beobachten, was die Polizei dort macht, um sich in den Weg zu stellen, um überall zu versuchen, diese Räumung zu verhindern und zu verzögern. Es gab auch außerhalb des Waldes vor allem militante Aktionen in verschiedenen Ecken Deutschlands. und bestimmt auch darüber hinaus. Was euch von euch vielleicht Leute mitgekriegt haben, war, dass die RWE-Webseite gehackt wurde. Da gab es auch ein Video zu, was uns sehr gefreut hat. Ja, all die Geschehnisse haben viel Aufmerksamkeit auf den Wald und auch auf den Widerstand gegen die Klimakrise gelenkt. Das gab es vorher nicht so und ist auch nach wie vor sehr faszinierend, wie viel Medienpräsenz da auf einmal war. Was auch während der Räumung wir leider erleben mussten, war der Tod von Steffen Mein, ja, der dort vor Ort Medienarbeit auf den Bäumen gemacht hat, als Journalist, als Medienstudent, was uns sehr getroffen hat. Und am 19. September wird es ein Jahr Todestag sein und wir werden ihn gedenken. Schon während der Räumung gab es auch Wiederbesetzungen. Es wurden schon währenddessen neue Baumhäuser gebaut. Also es konnte niemals der Wald ganz von Baumhäusern befreit werden. Und ja, wir haben im Nachgang auch von anderen Waldbesetzungen gehört. Da gibt es zum Beispiel den Osterholz, der gerade frisch besetzt wurde. Es gab eine Feldbesetzung, Hashtag Acker bleibt, ist das, glaube ich. Dann in Bühe wurde in Frankreich ein Wald wieder besetzt. Und generell ist die Klimabewegung sehr stark geworden. Ja, es gibt Klimacamps nach wie vor, die größer werden. Es gab Aktionen von Ende Gelände, Ausgekohlt, Zucker im Tank, verschiedene Blockadeaktionen und Sabotage an Kohleinfrastruktur. Zusätzlich ist natürlich Fridays for Future auch entstanden und hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben auch gerade einen regen Austausch mit Leuten von Fridays for Future und heißen immer alle herzlich willkommen. Das heißt, es sind viele Menschen neu zur Klimabewegung dazu gekommen. Es gibt viele Erfolge, aber es gibt auch Repressionen. Das ist auch, wenn ich über die Räumung spreche, nicht zu verschweigen. Es sind Leute im Knast gelandet, es haben Leute massive Gewalt erlebt. Es wurde versucht einzuschüchtern, sowohl durch polizeiliche Handlung im Wald als auch durch eine Berichterstattung durch die Polizei und Medien, die das kopieren. Wenn ich über Knast spreche, möchte ich alle Leute dazu einladen, Prozesse, die gerade auch noch laufen, sowohl vom Hambi als auch anderswo, zum Beispiel G20 in Hamburg, zu begleiten, sich zu informieren und Leuten Briefe zu schreiben, um die Menschen im Knast nicht alleine zu lassen. Ach ja, die Karte finde ich sehr schön. Die sieht auch so ein bisschen aus wie ein Computerspiel. Dachte ich, bringe ich mit. Da seht ihr, wie die Dörfer vor der Räumung, wie viele Dörfer es vor der Räumung gab. Wir sind jetzt auch wieder bei ungefähr 10 Dörfern mit 50 Baumhäusern. Und der nächste Teil wäre, ja, wie lebt man da eigentlich so im Wald? Achso, das hatten wir schon. Auf dem Bild seht ihr, dass wir nicht nur einzelne Baumhäuser hatten und haben, sondern auch sogenannte Tower. Das sind dann die Gemeinschaftsräume, wo eine Gemeinschaftsküche drin ist, Wohnzimmer, Schlafräume, Vorräte hatten wir da gelagert. Es gibt viel, ja, Transparente, die sich auf andere Kämpfe beziehen. Und wir hatten auch tatsächlich Solidaritätsfotos zurückgekriegt von überall. Ich habe jetzt mal eins aus Bhutan genommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Um auch darauf hinzuweisen, dass wir eine sehr internationale Besetzung waren. Also es gibt Zeiten, wo Englisch hauptsächlich gesprochen wird und nicht Deutsch oder so. Viele verstehen sich als Anarchistinnen, so wie ich. Es wird vor allem vegan gelebt oder zum Beispiel, wenn Essen aus Containern kommt, ist es für manche auch okay, Freegarn zu essen, und wir haben dafür dann getrennte Küchen. Klar, es gibt eine antikapitalistische Haltung, und was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ist eine antipatriarchale Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung mit Autonomie und Herrschafts- und Hierarchiekritik und Selbstverwaltung. Da ist immer die Frage, wie verwaltet man sich eigentlich mit so vielen Leuten, die in so einem Wald ein- und ausgehen und da wohnen, und wie kann man sich zusammen um Fragen und Probleme kümmern. Dafür haben wir einerseits eine wöchentliche Vollversammlung. Oh. Wo wir Themen besprechen auf quasi basisdemokratischem Konsensprinzip. Wir haben aber auch viele Leute, die einfach sagen, hey, ich will ein Projekt vorbereiten, ich suche mir ein paar Menschen und setze das einfach um. Und es gibt quasi nicht die eine Form, wie die Organisierung funktioniert, und viele Experimente damit. Genau, zweimal im Jahr haben wir dieses Skillshare-Camp, auf das ich schon eingegangen bin, und da ist auch spannend, immer sich darüber zu informieren, wie machen eigentlich andere Leute das mit dieser Selbstverwaltung, welche Themen finden Menschen noch spannend, auch was praktische Dinge angeht, wie geht zum Beispiel Klettern oder wie kann ich die RWE-Webseite hacken, könnte man da auch diskutieren. Wir haben noch unter diesen Baumhausdörfern gibt es auch immer wieder die Idee, Flint Space zu haben, also für Frauen, Lesben, Trans, Inter und nicht-binäre Personen oder ganze Baumhausdörfer für Menschen bereitzustellen und sich generell dieser zweigeschlechtlichen Gendernorm zu widersetzen. Genau, dann kann ich vielleicht mal kurz auf so Facts eingehen. Wie lebt es sich eigentlich auf so einem Baumhaus? Ich finde ganz schön, da ist so oben in so einem Baum drin und da kommen die Eichhörnchen vorbei und es ist so ganz viel Grün außenrum. Und jetzt denkt ihr bestimmt alle so, oh, das ist ja total primitiv, aber ich habe zum Beispiel Solarstrom und habe auch angefangen, Internet zu bauen mit anderen Leuten zusammen. Also wir wollten ein Freifunkprojekt aufbauen. Klar, Wasser besorgen heißt Kanister schleppen, einmal durch den Wald mit einer Schubkarre. Essen kriegen wir meistens von Spenden, was Leute mitbringen, und vom Containern. Also tatsächlich haben wir sehr viel leckeres Essen oft da, weil Leute einfach zu Besuch kommen. Und nicht nur die Menschen, die im Wald leben, versuchen, in der Besetzung präsent zu sein, sondern viele Leute kommen auch mehrfach die Woche oder mehrfach im Monat zu Besuch und bringen sich ein, lernen auch klettern. Also nicht nur die Leute, die auf dem Baum leben, sind die coolen Kids, sondern ganz viele andere auch. Internet ist so ein bisschen schwierig. Manchmal hat man nämlich keinen Empfang mit SIM-Karte. Da sind wir auch offen für Lösungen, sowas wie Richtfunk oder ich wurde auch beauftragt zu fragen, ob es wohl Sinn macht, ein Decknetzwerk einzurichten oder solche Geschichten. Weil das alles so nicht so leicht ist, fallen viele Leute dann auf so eine Kommunikation per Smartphone zurück. Aber tatsächlich ist es auch super, ohne Handy und Smartphone da zu leben. Hauptkommunikationsmittel des Hambacher Forstes, würde ich sagen, ist die Webseite. Leider muss ich dann auch hinzufügen, es gibt auch Facebook und Twitter. Und ich glaube nicht so viel mehr. Mastodon wurde noch neu eingerichtet. Ich glaube, da können wir noch voneinander lernen, was man da noch so gut machen kann. Und tatsächlich ist also für manche eine Schwierigkeit, für manche ein Luxus, dass viele Menschen auch gar nicht möchten, die ganze Zeit irgendwas über ein Handy oder über ein Internet zu klären, sondern eher das so läuft, dass wir uns besuchen und bei einem Käffchen darüber reden, wie wir Sachen so machen. Das ist zwar manchmal auch eine halbe Stunde zu Fuß von einem Ende zum anderen vom Wald, aber so gibt es halt viel sozialen Austausch. Genau, also ich hätte dann mal eine Frage an euch, wie würdet ihr das denn so machen mit dieser Kommunikation? Machen wir gleich. Genau, sonst würde ich vielleicht schon zum Ende kommen und auf jeden Fall sagen, bitte, bitte kommt rum und bringt euch ein, wenn ihr Lust habt. Sowohl beim Skillshare als auch sonst, an jedem Tag, den ihr Lust habt. Es ist auch möglich, dort zu zelten, das darf man nicht, aber Hängemattieren, also mit einer Hängematte hängen, ist erlaubt. Genau, es gibt auch die Möglichkeit, klettern zu lernen und die Baumhäuser, ach genau, das ist auch wichtig zu erwähnen. Die sind nämlich gar nicht Privaträume, sondern die Hauptidee ist, die sollen halt besetzt sein, also um die Bäume zu schützen vor Menschen, die dort ankommen und sie absägen wollen. Vielleicht auch aus Verkehrssicherungsgründen oder so, haben wir auch schon erlebt. Das heißt, es ist auch möglich zu sagen, hey, ich komme jetzt hier an und will mal auf dem Baumhaus pennen. Genau, wenn was frei ist. Dann, Aufruf an Leute, die vielleicht jetzt nicht gleich morgen einziehen wollen. Schade. Organisiert euch doch da, wo ihr lebt, mit den Menschen, die dort vor Ort aktiv sind. Es gibt bestimmt überall so Klimagruppen oder Aktionsgruppen oder autonome Zentren oder irgendwie sowas, wo Menschen sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht könnt ihr ja euch zusammentun und irgendwas aushacken. Genau, oder organisiert Veranstaltungen, Infoveranstaltungen, wo ihr Leute von uns einladet oder mit uns diskutiert, gerne auch kritisch. Zum Informieren gibt es den schon erwähnten Film Hambacher Forst Hoch- und Tiefbau und tatsächlich auch, habe ich schon dabei, einmal das, so ganz viel zu lesen, aber auch den Film Die rote Linie, der im Kino läuft. Und ich glaube, ich muss noch mal kurz gucken. Ja, generell bin ich gespannt auf das, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall diesen Wald nicht freiwillig verlassen, solange er nicht total gesichert ist. Ich bin da noch gar nicht fertig. Aber, also, die Klimakatastrophe ist global. Es reicht nicht, wenn wir nur in diesem Wald sitzen und da Räumungen verhindern, sondern es ist wichtig, weltweit und überall zu kämpfen, genauso wie das viele Menschen auf diesem Planeten schon überall machen und sich für eine ökologische Revolution und für Klimagerechtigkeit gegen Patriarchat, Kapitalismus und Krieg einsetzen. Nationalstaatliche Grenzen, Konzepte und Gesetze werden dabei täglich überwunden und angegriffen. Wenn wir Verantwortung für die Zukunft dieses Planeten übernehmen wollen, heißt das unweigerlich, sich von der neoliberalen Art und Weise zu leben, zu konsumieren, zu produzieren, zu verabschieden. Diese Zustände, in denen Natur, Tiere und Menschen ausgebeutet werden, gehören beendet. Die Orte, ein solches Leben, ein Experiment mit den Alternativen ausprobieren zu können, müssen wir uns immer wieder aufbauen, sie erkämpfen und verteidigen, auch den Wald. Und das selbstorganisierte, solidarische Zusammenleben heißt auch, miteinander und voneinander zu lernen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es dieses Camp gibt mit so vielen spannenden Veranstaltungen und Menschen, wo wir uns austauschen und voneinander lernen können. Genau. Hier nochmal der Hinweis auf das Klimacamp im Rheinland, was gerade läuft, und das Skillshare. Informiert euch gerne auch auf hambacherforst.org oder kontaktiert den Wald oder auch gerne mich. Und sonst bin ich gespannt auf eure Fragen.
Genau, kommen wir zu den Fragen. Bitte, ich brauche echt eure Hilfe, wir brauchen jetzt ein paar Fragen hier. Wer Fragen hat zu dem netten Herrn dort drüben oder zu der netten Dame hier vorne, ich rufe euch dann auf. Kommt, geh hin. Nur nicht schüchtern.
Aber ich sehe euch gar nicht.
Ja, du wirst sie nicht sehen. Jetzt erstmal hier auf dieser Seite.
Ach so.
Ja. Vielen Dank erstmal für deinen Vortrag. Ich komme selber aus der Region, aus Weißweiler, das kennst du vielleicht, sollte ein Name sein. Ich war selber auch im Sommer auf dem Protest, als es ja richtig breit wurde. Und ich sehe mich in meinem Freundeskreis jeden Tag damit konfrontiert, dass eben meine Freunde alle durchweg dem Tagebau extrem positiv gegenüberstehen. Jetzt sind wir hier, würde ich behaupten, mal in einer sehr starken Blase, wo wir definitiv, mich inkludiert, diese Meinung vertreten. Wie gehst du mit Leuten um, komplett aus der Gesellschaft, die dem Ganzen diesen negativ gegenüberstehen und dem Tagebau sehr positiv gegenüberstehen?
Ja, jetzt? Okay. Ich glaube, Leute, die negativ dem Tagebau, negativ uns gegenüberstehen und dem Tagebau positiv, die erlebe ich gar nicht in der Form von Diskussion, sondern die pöbeln mich nur voll. Da ist es schwierig, drauf einzugehen. Ich habe das öfters versucht. Zum Beispiel, wenn ich mal zu Terra Nova fahre und Leuten das zeige, also das ist so ein Aussichtspunkt von RWE, wo man im Liegestuhl den Braunkohletagebau angucken kann. Kann man auch heiraten, glaube ich, also so ganz schick. Da erlebe ich das so, dass einfach also krass Kontra gegeben wird. Ansonsten, glaube ich, hilft es vielleicht den Leuten auch zu sagen, dass ich persönlich zum Beispiel gar nicht nur dafür bin, dass sie jetzt ihren Job verlieren, sondern von mir aus könnte man auch die 40 Milliarden Strukturwandelgelder so aufteilen, dass jeder Arbeiter eine Million kriegt und dann sind wir immer noch günstiger wegbekommen. Das wird halt so nicht gemacht. Ich hätte auch noch ein paar andere Ideen, was wir damit machen können mit dem Geld. Aber vielleicht darauf einzugehen, dass es nicht diese Angst, die eigene Identität und Zukunft zu verlieren, das ist, worum es geht, sondern dass es um die Zukunft dieses Planeten geht und wie wir damit umgehen.
Mikrofon 2, bitte.
Hallo. Ich habe als Frage, wie oft passieren denn Unfälle im Alltag, also beim Bau von Baumhäusern oder bei Gewitter oder im Winter? Wie oft seid ihr auf medizinische Versorgung angewiesen und wie macht ihr das?
Ich habe es nur einen Unfall mitbekommen, das war der von Steffen. Sonst haben wir Leute, die sanig sind. Gerade auch wenn wir Veranstaltungen machen, gucken wir, dass wir Leute sonst anfragen. Aber wir haben auch Leute, die im Wald als Sanis ausgebildet waren oder gearbeitet haben. Und sonst gab es auch schon mal die Situation, habe ich mir erzählen lassen, dass Barrikaden zur Seite geräumt wurden und ein Krankenwagen durchfahren konnte. Genau, aber grundsätzlich achten wir sehr darauf, dass wir uns gut in Klettersicherheit ausbilden, dass wir sicheres Material haben, dafür brauchen wir auch immer Spenden, einfach Sicherheitsstandards zu haben, was Bauen angeht, was Klettern angeht.
Darf ich noch zu ein paar Fragen aufrufen? Haben wir einen Signal Angel hier?
Ja, aber komm. Leider keine Fragen aus dem Internet.
Oh, Internet, streng dich mal an. Dann bitte Mikrofon 1.
Ja, hallo, hier vorne. Du hältst, ja. Wenn man jetzt RWE finanziell wehtun möchte, es gibt ja diese Staats von Norwegen und so, die jetzt eine Disinvestment-Campaign machen, würde es irgendetwas bringen oder wird das diskutiert, dass man jetzt massenhaft weg von RWE als Stromanbieter geht, wenn das möglich ist und zu alternativen Energien geht? Weil das ist ja auch eine Form von, sage ich mal, passiver Gewalt, die ja letztlich über Geld geht und dann zu einem Umdenken geht. Also irgendwann wird es ja wirtschaftlich nicht mehr lohnend, wenn das zu viel kostet. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
Ja, die Aktie von RWE war letztes Jahr ganz schön im Keller, ich glaube bei 17 Euro. Und das ist auf jeden Fall ein guter Schaden, meiner Meinung nach. dass die Stromanbieter gewechselt werden, da wird auf jeden Fall zu aufgerufen. Sowas erwähne ich schon gar nicht mehr, weil es so massiv viel passiert. Genau, es gibt sehr viele Kampagnen, die zu Stromwechsel aufrufen. Würde ich hiermit auch tun. Und was spannend ist, ist, dass gerade in NRW sehr viele, wie heißt das, Gemeinden, glaube ich, genau, Anteile und Aktien bei RWE haben. Und es macht auf jeden Fall Sinn zu gucken, da wo ihr wohnt, wie ist eigentlich quasi die lokale Stadtpolitik ausgerichtet, haben die eigentlich auch so eine Aktien und trauen sich deswegen vielleicht auch aus finanziellen Gründen nicht da auszusteigen, weil sie Verluste hinnehmen müssen oder so, aber da gibt es bessere AnsprechpartnerInnen als mich. Aber das, genau, wenn ihr euch da auskennt, guckt euch das an.
Mikrofon 1 bitte.
Hallo, abgesehen vom selber aktiv werden und vorbeikommen, du hast Spenden angesprochen. Wie kann man euch aus der Ferne eigentlich am meisten helfen? Was braucht ihr und welche Kanäle bevorzugt ihr?
Für Sachspenden haben wir Adressen, wo ihr Sachen hinschicken könnt. Ich glaube, das ist sinnvoll, dann einfach eine Mail zu schicken. So, hey, ich habe ein Paket, was ist die Adresse dafür? Ansonsten gerne immer auch zur Werkstatt für Aktionen und Alternativen in Düren, die WRA. Da könnt ihr auch einfach Pakete für den Wald hinschicken oder auch für einzelne Menschen im Wald oder Dörfer. Sonst Spenden, ja, einerseits Geld, klar, aber ich freue mich auch über technische Sachen, die wir einfach nutzen können oder mal einen Satz Funkgeräte oder sowas. Zum Beispiel Schlafsäcke, gute warme Klamotten im Winter, das veganes Essen.
Essen ist wichtig, oder?
Ja.
Das Internet, hat das jetzt mittlerweile Fragen gefunden?
Leider immer noch nicht.
Schade. Dann nochmal Mikrofon 1, bitte.
Du erwähntest ja, dass der Großteil, also dass eigentlich alles, was letztendlich in die Camps oder in die Dörfer kommt, ja irgendwie in den Wald gebracht werden muss. Wie ungehindert laufen denn üblicherweise solche Logistikketten ab? Also, und das ist ja auch nochmal relevant für Infrastruktur, die man dort eventuell aufbauen will, so Richtung Decknetze. Also was gibt es da für Komplikationen, sowohl von Polizeiseite aus, als auch eben von den RWE-Sekus?
Es ist wichtig zu sagen, dass alle Personen diesen Wald betreten dürfen. Also es gibt kein Betretungsverbot oder so. Ich glaube, dass Baumhäuser bauen verboten ist jetzt auch irgendein neues Gesetz erst gemacht worden. Das war auch gar nicht verboten. Sonst, ihr könnt super ungehindert in den Wald gehen. Wenn da Polizei sein sollte, dann kriegt man das ziemlich schnell mit. Dann gibt es auch einen Ticker auf der Webseite oder diese sogenannten sozialen Medien. genau. Und sonst einfach vorbeikommen. Was natürlich leider passiert ist, wenn es eine Räumung geben sollte, dann sind alle unsere Sachen futsch. Aber das ist dann so. Dann wird es neu aufgebaut.
Ja. Mikrofon 1 bitte.
Hi, du hast ja schon so ein bisschen was von eurem Leben da erzählt und dass ihr eine Küche habt und so. Und ich bin einfach nur neugierig, wie sieht es bei euch aus so mit Badezimmer, Toilette, Duschen, solche Sachen, Abfall. Also selbst wenn man versucht, Zero Waste zu machen, hat man ja trotzdem immer noch ein bisschen Restmüll. Habt ihr da auch Lösungen für? Oder?
Jein. also wir haben Kompost-Trenntoiletten im Wald. Genau, ist das lang erforschte beste Ergebnis, damit umzugehen. Duschen sind eher Solarduschen oder wir haben auch viele Leute, die sagen, hey, kommt bei uns vorbei, ihr könnt bei uns duschen, Internet nutzen, drucken, Auto, irgendwas. Also das hilft super, danke dafür, falls die Leute das sehen. genau, was war noch? Müll, Kompost einerseits, andererseits genau, trennen wir den Müll und versuchen zu organisieren, dass er dann auch weggebracht wird und haben da auch immer wieder Hilfe von Leuten, die mit dem Anhänger vorbeikommen. Genauso wie Wasser. Also wir haben auch große 1000 Liter Wassertanks gehabt. Die wurden teilweise auch von RWE Securities als Müll weggeschleppt, aber da versuchen wir immer wieder quasi so den Wiederaufbau kontinuierlich der Infrastruktur zu betreiben.
Dann sind wir super pünktlich. Ich bitte um einen Riesenapplaus an Her Name is Not Important.
Ihr seht noch Fragen, die ich mitbringen sollte. Vielleicht fällt euch noch was ein. Ich bin noch kurz hier, sonst schreibt gerne eine Mail an mich oder den Wald.
Also ihr seid aufgerufen, mitzuhelfen, diese Fragen zu beantworten. Gibt es da Strom?
Solarstrom. Also wir suchen auch regelmäßig Teile, um unser Stromnetz zu erweitern. Wir sind bei 12 Volt und, weiß ich nicht, 280 Watt maximal pro Baumhaus. Wir hatten auch eine Radiostation zum Beispiel letztes Jahr. Die braucht ein bisschen mehr Strom oder große Lautsprecher, um Durchsagen machen zu können. Ja.
So. Dann danke ich euch für eure harte Arbeit, die das ist. Und nochmal einen Applaus bitte.
Nehmt euch das alles mit, mehr konnte ich nicht tragen und viel Spaß noch auf dem Camp.